Das bildet sozusagen einen wunderschönen Kreis zwischen die Zillertaler Alpenhauptkamm, aber auch die Dolomiten, wo ich halt trotzdem als Kletterer so gerne meine Zeit verbringe. Ja, ich habe mich definitiv hart getan, in Stoff zu verstehen teilweise. Und da habe ich schon viele Gedanken mit mir selber gehabt. Besonders so bei den Gruppenarbeiten in der Schule. Das hat schon wehgetan, wenn du schlussendlich immer der Letzte bist, den was sie aussuchen. Und als Kind ist das noch viel schwerer zu verstehen, warum das so ist. Man soll in die Natur so wenig wie möglich eingreifen, weil ich glaube, der Mensch soll sich an die Natur anpassen und nicht die Natur an den Menschen. Den Moment, was du jetzt hast, den wird es nur einmal geben. Und auch wenn wir morgen wieder auf den Berg gehen werden, es wird nicht so sein wie den Tag vorher.
Alpenverein Basecamp, der Podcast des Österreichischen Alpenvereins. Mit Themen der Höhe in die Tiefe gehen.
Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von der Generali.
Winter im Arntal. Der anhaltende Frost hat die Rheinbach-Wasserfälle bei Sand in Taufers in ein Dorado für Eiskletterer verwandelt. Meterlange Eiszapfen hängen an den Felsen. Simon Gietl schaut und prüft, ob er den Bedingungen trauen kann. Der 41-Jährige ist Profi-Alpinist, Bergführer, Vater zweier Söhne, Ehemann und Abenteurer. Ein Spätberufener zwar, aber einer, der sich rasch einen Namen gemacht hat. Als einer der besten Kletterer Südtirols. Jörg Wunram hat sich mit Simon Gietl getroffen, dessen alpinistische Karriere durch den sogenannten Zufall beginnt. Simon Gietl sitzt an einem Ecktisch in einem Wirtshaus in Luttach, mitten im Arntal. Später Nachmittag. Simon bestellt einen Espresso. Die Haare ein wenig wuschelig, seine gelbe Jacke leuchtet. Er lacht und winkt den anderen Gästen mit einer Hand zu. Gietl ist hier kein Unbekannter. Simon bezeichnet das Arntal als seine Wahlheimat.
Absolut, ja. Wir sind da so in den schönen Kessel drin, wo wir einen wunderschönen Bergpanorama leben dürfen. Aber auch gleichzeitig, wir brauchen auch nicht weit nach oben zu gehen. Meistens schon bei der Waldgrenze sehen wir aber schon in der Ferne die Dolomiten. Und das macht sozusagen, ja, das bildet sozusagen einen wunderschönen Kreis zwischen die Zillertaler Alpenhauptkamm, aber auch die Dolomiten, wo ich halt trotzdem als Kletterer so gerne meine Zeit verbringe.
Das Arntal liegt nicht isoliert. Es ist eingebettet in große Gebirgsgruppen. Zum Teil hochalpin, zum Teil eher lieblich. Für jemanden wie Simon Gietl ein Wohlfühlraum, in dem er sich gerne bewegt und die hier lebenden Menschen schätzt.
Du hast eben die Leute hier im Arntal angesprochen. Was ist das für ein Menschenschlag?
Ich glaube, vielleicht kennst du das Sprichwort, wie du in den Wald hineinschreist, so kommt die Stimme wieder raus. Und genau so ist es bei den Arntaler. Wenn du mit ihnen auch einen respektvollen Umgang hast, dann werden sie dir auch den gewissen Respekt schenken.
Simon Gietl wächst in den Bergen auf. Draußen sein, herumstromern, auskundschaften, Skifahren, das gehört früh zu seinem Leben, macht aber noch keinen Alpinisten aus ihm. Eher einen neugierigen Menschen, einen kreativen Lausbub. Der bewusste Schritt zum Klettern kommt später. Da ist Simon Gietl 18 Jahre alt. Er träumt, steht an der Straße und wartet auf eine Mitfahrgelegenheit. Die kommt und verändert sein Leben.
Ich glaube, du warst irgendwie in der Nähe von Toblach und hast auf Anhalter, auf Autos Stopp gemacht. Und dich hat ein älterer Herr, ein Bergsteiger, mitgenommen. Und der war im Prinzip die Initialzündung für dich zu sagen, muss ich auch ausprobieren.
Ja, ganz genau. So war es, ja. Es war wirklich, wie du eben gesagt hast, ein extrem großer Zufall, über den was ich extrem glücklich auch bin, dass das passiert ist. der ältere Herr hat mir das ja, der mal so leidenschaftlich erklärt, was er da kurz davor erlebt hat auf der großen Zinne. Und deswegen war für mich recht schnell klar, Simon, mit den Klettern, mit denen muss ich mal anfangen. Und nachdem, dass ich vom Auto ja, ausgestiegen bin, habe ich eigentlich auch gleichzeitig sein Gesicht verloren, obwohl mir in dem Moment auch nie, ja, mir nie vorstellen gekannt hat, dass diese Autofahrt, diese kaum halbe Stunde, mein Leben verändern wird.
Ein Gespräch, kaum mehr als eine halbe Stunde lang, und doch verschiebt es einiges.
Schlüsselmoment, kann man dazu sagen, ne? Du bist dann also nach Hause gekommen und dann hast du, glaube ich, mit deinem Bruder, habt ihr euch ein Buch gekauft, irgendwie Sicher im Fels oder irgendwie sowas, ne?
Ja, wir sind dann in die Stadtbibliothek, nachdem das ihm das halt auch erklärt hat, dass man bei uns ein wenig klettern kann. Und das, ja, er war motiviert, Kollegen waren noch motiviert, wir waren so ein Klick von 7, 8 Typen, so zwischen 18 und 20 Jahre alt, alle waren wir unter Tatendrang. Und natürlich, wenn es was Gefährliches gibt, dann natürlich in dem Alter ideal, oder? Und dementsprechend haben wir gesagt, mit den Klettern möchten wir anfangen. Und dann sind wir in die Stadtbibliothek nach Bruneck gegangen und haben da ein Buch ausgeliehen. Ja, mit dem Buch haben wir dann so die ersten Klettererfahrungen geschlossen und gemacht. Ich würde es jetzt nicht jemandem empfehlen, das so zu machen, sondern jetzt würde ich einen Kurs machen und das wirklich ja, ordentlich machen, wie es halt einfach gehört. Wir haben tatsächlich wirklich viele Fehler gemacht, aber wir haben auch zum Glück einen großen Schutzengel gehabt, dass wir das alle wirklich überlebt haben.
Auch wenn der Schritt zum Klettern spät kommt, die Grundlage dafür entsteht viel früher. In Simons Kindheit draußen. In Oberwielenbach, ein kleines Dorf in einem Seitenstrang des Pustertals. Mit viel Freiheit und Eigenverantwortung.
Ja, ich muss sagen, wir haben echt eine wunderschöne Kindheit gehabt. Ich bin ja auf einem Bergbauerndorf auf ungefähr 1400 Meter aufgewachsen. Es sind ungefähr 300 Einwohner. Nur mal eine Zahl zu nennen, in der Schule waren wir 20 Schüler, wobei ich mit einem Kollegen in der einzigen Klasse unterwegs war. Wir waren sozusagen nur 2 Schüler in einer Klasse. Und dementsprechend war das schon ein sehr kleines Dorf und jeder kannte natürlich jeden. Aber was wir da extrem genossen haben, was ich erst jetzt eigentlich, kann ich sagen, ja, 40 Jahre später eigentlich so richtig realisiere, das ist schon, wir konnten die Natur auch genießen und wir konnten auch recht schnell verstehen, dass die Natur die beste Spielwiese ist, was du überhaupt haben kannst. Wir brauchten kein Handy, wir waren so mit uns und mit der Natur beschäftigt. Wir waren auch sehr, würde ich mal sagen, wir haben eine gute Fantasie gehabt.
Kein Programm, keine Termine. Die Natur ist Spielplatz, Rückzugsort und Lebensschule zugleich.
Wie man auch sofort ein Schwert machen kann oder Pfeil abbiegen oder auch Schießgewehr haben wir uns gebaut und teilweise haben wir uns auch die Köpfe eingeschlagen und wir haben echt ja, einfach eine wunderschöne Kindheit gehabt, wo ich echt sagen muss, ich bin super dankbar, dass wir die hatten und auch gleichzeitig, dass uns die Eltern so viel Vertrauen mitgegeben haben. Ich glaube, das ist eins von den größten Sachen, was mir die Eltern geschenkt haben und auch gleichzeitig gelernt und selber fürs Leben, selber Eigenverantwortung. Die haben einfach recht schnell verstanden, schau, die Kinder, die müssen wir im Bach gehen lassen. Du einmal fliegst rein, danach passt auf. Aber die Erfahrung musst du einfach machen.
Vertrauen heißt hier nicht alles absichern, sondern zutrauen, loslassen können.
Und so ist es dann immer weitergegangen, auch beim Raufklettern auf die Bäume. Schau, wir wollten ja auch Skifahren, aber wir hatten keinen Skilift. Da mussten wir immer hochlaufen, was sozusagen hochtrappeln und dann runterfahren. Das war für uns ganz was Normales, wie heute die Kinder zum Skilift gehen, sind wir halt mit den Ski hochgetrappelt und runtergefahren. Und da war auch das ganze Dorfleben, hat sich da auch wie abgespielt auf den Wiesen, was wir da präpariert haben selber. Und dementsprechend hat man natürlich auch auf der anderen Seite eine wahnsinnige Grundlagenausdauer bekommen. auf das, was ich heute kann, extrem zurückgreifen. Das hätte ich nachher nie mehr auftrainieren gekonnt, weil das, entweder du kriegst das in der Kindheit oder mit Sicherheit nie mehr. Und auf der anderen Seite hat man auch, wie ich schon vorher probiert habe zu erklären, relativ schnell die Eigenverantwortung über sein Leben übernommen, beziehungsweise einfach verstanden, wenn du etwas machst, was weh tut, das tut halt nur dir weh. Und so ist eigentlich ganz interessant gewesen, wir haben ja nie einen Helm aufgehabt und wir haben nie Schützer gehabt. Aber ich weiß keinen einzigen Unfall, dass sich bei uns einer einen Knochen gebrochen hat. Wichtig war einfach eine schöne Zeit haben. Und wenn wir zurückgekommen sind, waren die Eltern immer glücklich, weil sie haben uns gesehen, schau, wir haben einen schönen Tag gehabt, wir sind glücklich. Und das ist eigentlich das, was ich auch meinen Kindern weitergeben möchte. Egal, was sie machen, Hauptsache ist, sie kommen glücklich nach Hause.
Also das Gegenteil von sogenannten Helikoptereltern waren deine Eltern oder sind deine Eltern und du wahrscheinlich jetzt als Papa inzwischen auch.
Ja, ich versuche es natürlich auch so zu machen, weil ich es definitiv einfach richtig finde, wie sie es gemacht haben, wie ich es als, ja, wie sie halt die Eltern gemacht haben. Aber auf der anderen Seite muss ich sagen, sie waren absolut fürsorglich und sie haben extrem zugehört. Aber sie haben uns einfach einen gewissen Spielraum auch gegeben, dass sie teilweise ins Wochenende, wo ein Sonntag war, war ja keine Schule, ja, da sind wir teilweise den ganzen Tag unterwegs gewesen und keiner wusste, wo wir sind. Und wir hatten auch kein Handy mit. Weißt du, ja, die werden schon wieder kommen, wenn es dunkel ist, sind die schon wieder hier. Und so war es auch.
Die Freiheit der Kindheit endet nicht abrupt. Aber sie stößt an Grenzen. Nicht draußen, nicht im Dorf. Sondern dort, wo Erwartungen Teil des Erziehungsplans sind. In der Schule. Simon Gietl spürt das früh.
Ja, unterfordert würde ich jetzt mal weglassen. Eher überfordert, aber ich muss sagen, ja, ich habe mich hart getan, in Stoff zu verstehen teilweise. Auch natürlich mit der Fremdsprache, mit Italienisch habe ich meine Schwierigkeiten gehabt. Und ja, so rutsche halt so ein bisschen in die Seite als Außenseiter, ohne dass du es eigentlich willst und ohne dass du eigentlich etwas dagegen machen kannst. Und ja, da habe ich schon viele Gedanken mit mir selber gehabt und auch nachgedacht, was bei mir anders ist, was alle anderen haben. Besonders so bei den Gruppenarbeiten in der Schule, das hat schon wehgetan, wenn du schlussendlich immer der Letzte bist, den lassen sie aussuchen. Es trifft dich dann schon da, was richtig wehtut. Und du musst dir vorstellen, als Kind ist das noch viel schwerer zu akzeptieren oder zu respektieren und auch zu verstehen, warum das so ist.
Für Simon Gietl ist die Schule nicht unbedingt ein Ort der Orientierung. Nicht aus Trotz, nicht aus Ablehnung, sondern aus dem Gefühl heraus, dass hier andere Maßstäbe gelten. Zumindest nicht die, die er für wichtig und richtig hält.
Und in dieser Zeit, muss ich halt sagen, hat mir halt extrem viel der Sportunterricht geholfen, weil da war halt meistens so, dass wenn es um ja, Spielartengang ist und Sam eben Gruppen zusammenzustellen, da war ich halt allem der Erste, was sie ausgesucht haben, weil sie wussten, okay, der gibt einfach immer alles, oder? Weil das war für mich auch die einzige Möglichkeit, mich in der Klassengemeinschaft zu zeigen, dass es mir auch gibt und dass auch ich was kann.
Der Sport ist zwar ein Raum voller Regeln, aber die sind nachvollziehbar. Weil Leistung nicht durch blinden Gehorsam entsteht, sondern durch mitgedachte Bewegung. Für Simon Gietl ist das eine Art Ordnung. Sie fühlt sich für ihn richtig an. Der Sport gibt Halt, später auch in der Höhe, in der Stille. Dort, wo das Gelände Entscheidungen erfordert, wie in den Dolomiten.
Was machen denn die Dolomiten mit dir oder was machen die Dolomiten für dich denn aus? Was ist das Unverwechselbare der Dolomiten für dich als Refugium, als Rückzugsort, auch für deine alpinistischen und kletterischen Leidenschaften?
Ja, ich muss sagen, ich bin sehr dankbar, dass ich durfte viele schöne Gebiete rund um die Welt ein bisschen sehen. Patagonien, Grönland, Alaska, Indien, China, Pakistan. Und trotzdem muss ich sagen, ich würde niemals mit den Dolomiten tauschen. Und einerseits ist sicher, schlussendlich habe ich da angefangen, da bin ich zu meiner großen Leidenschaft gekommen, haben sie da gefunden. Aber andererseits muss ich halt einfach sagen, ja, die Formen, ja, das Panorama, vielleicht auch das besondere Licht, wird sozusagen die Dolomiten so einzigartig machen. Und ich muss echt sagen, natürlich gehe ich am liebsten hin zu klettern, aber ich kann auch ganz entspannt mit der Frau einmal die Sellerrunde fahren und einfach ja, das Panorama auf mich wirken lassen.
Nun sind die Dolomiten natürlich auch ein Publikumsmagnet, gerade so die Drei Zinnen oder Geißlerspitzen oder Rosengarten und so weiter. Das sind ja alles sehr namhafte Gebiete, die natürlich eine Faszination für viele haben. Wo findest du denn noch die ruhigen Gebiete, wo du dann in aller Ruhe auch klettern gehen kannst, entweder alleine oder eben auch mit Kumpel?
Natürlich werde ich jetzt nicht mein Geheimnis verraten, sondern es soll auch so ruhig bleiben, wie es vorher war. Aber ja, wie du vorher angesprochen hast, es sind natürlich die Magnete wie halt Drei Zinnen oder die Geißlergruppe, was ich natürlich auch vollkommen verstehe. Und natürlich, wenn jemand in Südtirol unterwegs ist, das ist halt ein absolutes Muss, einmal die Drei Zinnen live gesehen zu haben. Ich meine, das steht außer Frage. Aber wie gesagt, wir haben noch so viele schöne Orte, nicht weit weg von den Drei Zinnen zum Beispiel, wo du absolut alleine unterwegs bist. Und dementsprechend genießen wir auch, besonders auch die Einheimischen, diese Orte, die was ja, hoffentlich so ein bisschen einsam bleiben und für uns genießen können.
Ein Rückzugsgebiet eben. Eine bewusste Entscheidung für Ruhe, für Konzentration, für Felsen, die noch nicht wie Baustellen aussehen.
Und das hat mich noch schon fasziniert. Erstens das traditionelle Klettern ohne Bohrhaken, aber auch probieren, so schwer wie möglich, das in die Dolomitenwände mit einem reinen traditionellen Stil umzusetzen. Das war schon so das, was mich fasziniert hat und gleichzeitig motiviert hat. Und das ist nach wie vor so.
Also bist du im Prinzip ein Jünger von Paul Preuß, der das im Prinzip schon Anfang des 20. Jahrhunderts ja vorgegeben hat, dass man eigentlich nur das tun soll, was man wirklich beherrscht und möglichst ohne Zuhilfenahme von anderen Hilfsmitteln.
Ja, besonders geht es mir eigentlich nicht einmal um diesen Aspekt, sondern vielmehr auch, man soll in die Natur so wenig wie möglich eingreifen und auch die Natur in dem Sinne so wenig wie möglich verändern, weil ich glaube, der Mensch soll sich an die Natur anpassen und nicht die Natur an den Menschen.
Alpenverein Basecamp, der Podcast des Österreichischen Alpenvereins.
In Zusammenarbeit mit der Generali. Die Haltung, die Simon Gietl am Berg entwickelt, entsteht nicht erst mit großen Touren oder bekannten Namen. Sie wächst früher. Nach der Schule lernt er einen Beruf. Er wird Tischler. Nicht seine wirkliche Leidenschaft. Das ist der Berg. Aber als tragfähiges Lebensmodell taugen die steilen Wände und seine anspruchsvollen Klettereien noch nicht. Erst als Simon entscheidet, sich zum Bergführer ausbilden zu lassen, verschiebt sich etwas. Er geht auf die Bühne, hält Vorträge. Menschen applaudieren ihm. Er verdient Geld damit. Und zum ersten Mal kommt ein Signal von außen, eine Art von Wertschätzung. Ein namhafter Outdoor-Ausrüster meldet sich bei Simon und bietet eine Zusammenarbeit an.
Hat natürlich dankbar zugesagt. Auch natürlich, muss ich sagen, Heiner Oberauch damals, dass er mir die Möglichkeit gegeben hat, ins Saleva-Team zu kommen. Das war natürlich in dem Moment, dann ist auch nicht realisiert, welche Chance dass er mir die gibt. Aber das ist natürlich schon, das war natürlich optimal, was mir passieren konnte. Und jetzt sind wir schon über 20 Jahre zusammen und ich hoffe noch viele Jahre weiterhin. Mir ging es da nicht einmal um die Zahlen oder ums Material, sondern es war wirklich vielleicht eine gewisse Bestätigung von jemandem außen zu kriegen, der glaubt an mich. Das, was sie, wie gesagt, oft einmal in der Schule halt vermisst haben. Und das war für mich einfach, wie gesagt, etwas Unvorstellbares.
Mit der Ausbildung zum Bergführer beginnt Simon regelmäßig mit Menschen in die Berge zu gehen. Ein Teil dieser Arbeit läuft klassisch, über normale Tourbuchungen. Ein anderer Teil entsteht über Gutscheine. Menschen machen anderen Menschen eine Freude, indem sie ihnen Zeit mit Simon Gietl schenken.
Natürlich ist es schön, als Bergführer unterwegs zu sein, aber es ist halt schon speziell, wenn man auch darf ein Geschenk sein. Und da bin ich schon immer super gern dabei und es freut mich immer, wenn ich die Anfrage bekomme, definitiv. Aber zurückzukommen zum Bergführer, das mache ich natürlich weiterhin. Die Führungstouren im Laufe des Jahres haben schon abgenommen. Bin ja auch ehrlich, man, das ist, hat sich einfach so entwickelt, weil ich mich halt auch auf die Vorträge konzentriert habe und natürlich auch auf die Sponsorenverträge kann zurückgreifen und natürlich auch dieses große Geschenk ausnütze, um auch ja, meine eigenen Projekte zu realisieren. Und die brauchen nicht nur Zeit alleine, sondern die brauchen auch Zeit mit einer gewissen Vorbereitung.
Die Entscheidung, weniger zu führen, fällt nicht aus einer Laune heraus. Sie entsteht aus dem Alltag der Bergführertätigkeit. Aus der Erfahrung, dass Menschen ihm vertrauen, dass sie größtmögliche Sicherheit erwarten. Und aus der Erkenntnis, dass dieses Vertrauen nur dann gerechtfertigt ist, wenn er wirklich frei ist im Kopf. Nicht halb bei den Gästen, halb bei einem eigenen Projekt, sondern ganz bei dem, wofür er in diesem Moment Verantwortung trägt.
Am Anfang habe ich nur oft in der Früh trainiert und bin danach mit den Gästen sozusagen unterwegs gewesen oder erst mit den Gästen unterwegs gewesen und danach trainiert, hat das schon ein bisschen angefangen zu stressen. Ich wollte einfach in den Gästen das Beste bieten und auch an Sicherheit bieten, dass sie angefangen haben, wenn ich mit Gästen unterwegs bin und besonders jetzt, dann bin ich den ganzen Tag für sie da. Und wenn es nicht der Fall ist, dass ich das, wenn ich nicht so frei bin, weil ich einfach ein Projekt möchte klettern, dann mache ich die Tour nicht. Das war so die Entwicklung, was ich machen musste, um auch zu verstehen, einerseits ist nicht gerechtfertigt gegenüber zum Gast, die zahlen gewisses Geld und dann soll ich auch für sie da sein. Und andererseits natürlich geht es um Sicherheit für den Gast, aber auch Sicherheit für dich.
Weg vom zu viel, hin zu dem, was im Gelände zählt. Es geht darum, das abstrakte Wort Verantwortung inhaltlich zu füllen. Nicht theoretisch, sondern in einem konkreten Moment, in dem ein Fehler gravierende Folgen haben kann.
Ich meine, du bist so viel im Gelände unterwegs, wo du einfach keinen Fehler machen darfst. Da sollte schon auch der Kopf eingeschalten sein. Und auch so eingeschalten sein, dass du halt einfach bei der Sache bist, was du da jetzt machst, oder? Weil da kann jeder Fehler, und wenn es der kleinste ist, der letzte Fehler sein.
Simon Gietl hat Dutzende Erstbegehungen und schwierige Routen bewältigt. Ob das die Winterüberschreitung der Geißlerspitzen 2023 war oder die Erstbegehung der großen Zinne Nordwand, das Erbe der Väter. Für jedes Projekt nimmt er sich die Zeit, sie gewissenhaft vorzubereiten und schließlich umzusetzen. Ohne Zeitdruck, aber mit Genuss. Oft im Sologang.
Besonders auch, würde ich mal sagen, wo ich viel alleine halt unterwegs war. So auch bei den gewissen Überschreitungen, wo ich auch verstanden habe, du, wenn ich jetzt Gas geben würde, würde vielleicht ein Biwak weniger brauchen. Aber da ist mir dann wirklich wieder der Gedanke so in den Kopf gekommen, genieße es einfach. Weil das machst du gleich einmal. Der Moment, den gibt es gleich einmal. Plus, wir sagen ja immer, wir sind ja gerne in die Berge und da oben gefällt es uns, deswegen gehen wir rauf. Und warum sollen wir jetzt einen Stress haben, dass wir wieder runterkommen?
Dem Südtiroler geht es nicht mehr um höher, schneller, weiter, sondern um das sinnvoll Machbare und um das Wie. Diese Frage führt zu etwas ganz Grundsätzlichem, findet Simon Gietl. Zu der Erkenntnis, dass das, was er tut, nicht selbstverständlich ist. Und nicht alles, was möglich wäre, auch getan werden muss. Und sei es noch so reizvoll.
Das ist ja eigentlich sehr zwiespaltig, oder? Und das muss man halt irgendwie, ich glaube schon, da braucht es eine gewisse Lebenserfahrung, dass man das einfach versteht und auch zu schätzen weiß, die gewissen Momente und auch die gewissen Erlebnisse, was man da darf, sich selber schenken.
Aus dieser Haltung heraus entsteht noch eine andere Grenze. Nicht im Gelände, nicht im Beruf, sondern im Privaten. Je größer der Raum wird, den die Berge einnehmen, desto bewusster wird für Simon die Familie.
Ich habe gelesen, dass du bei dir zu Hause, bei deiner Familie, keine Kletterbilder an der Wand hängen hast. Stimmt das?
Ja, das stimmt. Ja.
Warum ist das so?
Weil ich muss sagen, in meinem Leben, und ich bin auch glücklich, dass es so ist, zu 95% würde ich mal sagen, handelt sich alles übers Bergsteigen. Ob das jetzt meine Freunde sind, die Bergführerkollegen, meine Gäste, die Sponsoren, auch natürlich, wenn ich einen Vortrag halte, spreche ich übers Bergsteigen. Und das nimmt schon, wie gesagt, einen extrem großen Raum ein. Und wie gut es mir auch dabei geht, ist trotzdem für mich wichtig, dass ich 5% in dem Sinne frei habe. Das heißt, wenn ich nach Hause komme und die Tür geht auf und ich gehe da rein, dann ist das für mich wie eine andere Welt.
Diese andere Welt ist kein Rückzug. Sie ist eine bewusste Entscheidung. Eine Art Schutz. Ein klares Ja zu dem, was Simon Gietl genauso wichtig ist wie das nächste Projekt. Das Zuhause. Die beiden Söhne und seine Frau Sandra. Bei den Jungs und bei Sandra spielen die Berge, wenn überhaupt, eine untergeordnete Rolle.
Und deine beiden Buben, die wollen nicht hören, was der Papa, wenn er gerade von einer Expeditionsreise zum Beispiel zurückkommt, wie im vergangenen Jahr warst du in Peru mit dem Alex Huber zusammen und mit dem Danny Arnold, glaube ich. Ihr wart zu dritt unterwegs. Wollen die Buben das dann nicht hören, was der Papa da getrieben hat?
Natürlich interessiert sie, was ich drüben gemacht habe, aber am meisten interessiert sie, was wir gegessen haben.
Meerschwein.
Ja, genau. Und natürlich, Bergsteigen ist ja wirklich eine Nebensache. Wenn ich dann Bilder zeige, ja, von den Einheimischen oder auch von der Tierwelt, das ist eigentlich das, was sie ja fasziniert. Oder wenn wir fischen waren, war für sie ja viel aufregender, wie wenn wir da auf dem Berg unterwegs waren. Sie sind jetzt auch nicht zum Glück fanatisch aufs Klettern. Sie gehen aber in Klettersteige gemütlich. Sie sind sehr abenteuerfreudig, würde ich mal sagen. Sie gehen auch gerne Skifahren. Sind ganz normale Jungs in ihrem Alter. Der eine ist 13, der zweite ist 10. Und es ist für mich auch super entspannt, dass es so ist, wie es ist. Und natürlich wissen sie, dass ich viel Bergsteigen gehe. Und natürlich haben sie den einen und anderen Vortrag auch angehört. Und das hat sie dann schon auch um einiges besser kennengelernt. Wie es auch bei mir war in der Schule, das erzähle ich ja gerne auch bei den Vorträgen. Das haben auch die Zuschauer recht gerne, weil es einfach etwas ist, was oft so ein bisschen ein Tabuthema ist, über seine Schwächen zu reden. Und da habe ich aber mittlerweile überhaupt kein Problem, weil ich glaube, es geht in vielen Leuten so. Und oft sind auch Jugendliche bei den Vorträgen dabei. Und wenn ich da einen ein bisschen stärken kann, dann habe ich eigentlich schon alles erreicht, was ich bei einem Vortrag erreichen möchte.
Da spricht einer, der über sein Tun im Jetzt reflektiert, abwägt, entscheidet und eines nicht vergisst. Das Warum.
Du hast dich natürlich weiterentwickelt. Du hast viel gelernt in den vielen Jahren. Unter anderem hast du aber auch gelernt, das, was du tust, noch mehr zu genießen. Also wenn du zum Beispiel auf den Berg gehst, auf den Gipfel und du bist alleine unterwegs zum Beispiel, dann einfach da oben zu sein und den Augenblick, dieses Gipfelerlebnis zu haben, viel intensiver zu spüren. Du hast es gelernt. Wie hast du das gelernt?
Es gibt natürlich nicht jedes Gipfelglück kannst du nicht oben verweilen, wenn du da exponiert oben bist. Vielleicht ist eine gewisse Gewitterwarnung schon rausgegangen und dementsprechend musst du so schnell wie möglich runter vom Berg. Das kann natürlich vorkommen. Aber wenn ich die Zeit habe, dann habe ich schon gelernt, definitiv etwas länger am Gipfel zu sitzen. Und auch einfach, ja, über die Jahre verstanden, dass es halt die speziellen Momente, was man so oft hat, auch wenn man eine neue Tour klettert oder eben einen schönen Tag hat, die Tage, was wir da oben verbringen und auch der Moment, der ist immer einzigartig. Und das sollte man schon sehr wertschätzen. Den Moment, was du jetzt hast, den wird es nur einmal geben. Und auch wenn wir morgen wieder auf den Berg gehen werden, es wird nicht so sein wie ein Tag vorher.
Alpenverein Basecamp, der Podcast des Österreichischen Alpenvereins. Mit Themen der Höhe in die Tiefe gehen.
Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von der Generali.